Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Wir befinden uns am Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist ein früher Morgen an einem sonnigen Tag. Wir sind in einer kleinen Schmiede in einem Dorf im Nordosten des US-Bundesstaats Iowa. Das warme Licht der aufgehenden Sonne scheint durch die staubigen Fenster und fällt auf zwei Männer, die vertieft in ihre Arbeit an einem großen Gestell sind. Das Metallskelett überragt die Männer bei weitem. Es ist ein Lenkrad zu erkennen, eine Kurbel, um es zu bedienen, ein Motor und vier Räder. Die Hände der Männer sind gezeichnet von jahrelanger Arbeit. Sie haben Schwielen und Risse. Den Schmutz darauf kriegt man sogar nach langem Waschen nicht mehr hinunter. Es liegt eine Spannung in der Luft, während sie die letzten Bolzen und Schrauben sorgfältig an ihrem Platz anbringen. Ihre Namen werden einmal als die der Urväter der modernen Landmaschine in die Geschichte eingehen. Sie sind Pioniere, die die Art und Weise, wie Menschen damals das Land bestellen, für immer verändern werden. Trotz der Hitze und der Anstrengung herrscht in der Schmiede eine Atmosphäre der Aufregung und des Optimismus. Die beiden Männer wissen, dass ihnen etwas Großartiges gelingt. Sie wissen aber nicht, wie sehr ihre Erfindung die Landwirtschaft revolutionieren wird. Bei der Geburt des ersten Traktors. Hallo bei Gestern, Heute, Morgen, einem Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und gemeinsam mit euch schaue ich mir alle zwei Wochen eine Innovation unseres Alltags genauer an und verfolge ihre Entwicklung im Laufe der Zeit. Wer hat das Ding eigentlich erfunden? Warum ist es heute noch relevant? Und wie könnte es morgen aussehen? In jeder Folge habe ich einen Gast, der mir dabei hilft, gerade letztere Frage zu beantworten. In unserem Gestern befinden wir uns also in dem Jahr 1892. Es ist der Höhepunkt der Einwanderungswelle in den USA und in Iowa erfinden der deutschstämmige US-Amerikaner John Frölich und sein Kollege William Mann den ersten Traktor mit Vorwärts- und Rückwärtsgang und einem Verbrennungsmotor. Die beiden Männer konnten ihre Erfindung damals noch nicht erfolgreich vermarkten. Dennoch ging vor allem Frölich später als der Urvater der modernen Landmaschine in die Geschichte ein. Er verkaufte die Rechte schlussendlich an Deere & Company, das Unternehmen, das heute unter dem Namen John Deere bekannt ist. Vor Frölichs Erfindung gab es von Dampfmaschinen angetriebene, gewaltige Zugmaschinen. Die waren jedoch für kleine Farmen viel zu groß. Solche wurden bis dato mit Hilfe von Vieh und mit der Hand bestellt. Die ersten Traktoren waren sehr schwer und blieben bei der Arbeit am Feld oft stecken, oder sie komprimierten den Boden so sehr, dass keine Aussaat mehr möglich war. Richtig durchsetzen konnte sich dann der im Jahr 1917 konstruierte Traktor der Firma Ford. Er war mit einem Eigengewicht von 1230 Kilogramm viel leichter als die Traktoren, die davor produziert wurden. Der Traktor wurde unter dem Namen Fordson millionenfach in den USA und Europa verkauft. Es gab in den ersten Jahren der Traktorherstellung verschiedene Motorenkonzepte, der Dieselmotor setzte sich dann aber durch, weil er sich als sehr robust herausstellte. Während der 1930er Jahre wurden dann auch die ersten Traktoren mit Luftreifen hergestellt. Zuvor mussten die Eisenreifen immer durch Elastikreifen ausgetauscht werden, wenn die Bauern von dem Feld auf die Straße fahren wollten. Im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts wurden bedeutende technologische Fortschritte in der Traktorentwicklung erzielt. Hydraulische Systeme wurden eingeführt, um Anbaugeräte effizienter zu bedienen. Es gab Allradantrieb und Differentialsperren, die verbesserten die Traktion und die Geländegängigkeit der Traktoren. Außerdem wurden Traktoren zu viel spezialisierteren Maschinen entwickelt, um sie für verschiedene landwirtschaftliche Aufgaben optimiert einzusetzen. Es entstanden Modelle für Ackerbau, Viehzucht, Obst- und Weinbau und für den Einsatz in verschiedenen Geländearten und Klimazonen. Mit dem Aufkommen von Elektronik und Computertechnologie im späten 20. Jahrhundert begannen Traktoren, moderne Steuerungssysteme zu integrieren. Das ermöglichte eine teilweise oder sogar eine vollständige Automatisierung von Aufgaben wie Lenken oder Anbaugerätebedienung. In der heutigen Zeit spielt der Traktor eine zentrale Rolle in der modernen Landwirtschaft und ist ein unverzichtbares Werkzeug für Landwirte weltweit. Moderne Traktoren sind mit einer Vielzahl von Anbaugeräten und Technologien ausgestattet, die es Landwirten ermöglichen, ihre Betriebe effizienter zu führen. Das umfasst GPS-gesteuerte Lenksysteme, automatische Sämaschinen, Düngerausbringer und Erntemaschinen. Während früher Traktoren mit übersichtlichen 4 bis 5 Vorwärtsgängen, einem Rückwärtsgang und 20 bis 30 PS produziert wurden, haben die Hightech-Maschinen von heute oft mehr als 40 Vorwärtsgänge oder sogar stufenlose Getriebe. In Österreich beträgt die durchschnittliche Leistung heutzutage rund 120 PS. Sie kann aber auch über 500 PS gehen. Für verschiedene landwirtschaftliche Betriebe gibt es eine Vielzahl von Traktortypen und Modellen, die speziell für die Anforderungen der verschiedenen Betriebsarten entwickelt wurden. Also so gibt es zum Beispiel für den Ackerbau Traktoren, die leistungsstark sind, sich für schwere Feldarbeiten wie Pflügen, Eggen und Säen eignen und zu einer geringen Bodenverdichtung führen. Traktoren für Viehhaltung sind eher klein, wendiger und oftmals mit Frontlader ausgestattet. Das eignet sich für das Be- und Entladen von Futtermitteln, Einstreu- und Düngemitteln. Und dann gibt's Traktoren, die für den Weinbau verwendet werden. Sie sind schmal und niedrig gebaut, um zwischen die engen Reihen von Weinreben zu passen. Dennoch ist die Winzerei von harter Arbeit, steilen Hängen und in den vergangenen Jahren auch zunehmend durch einen Fachkräftemangel geprägt. Die Arbeit im Weinberg ist hart. Oft geht's steil bergauf und bergab, die Wege sind schmal, das Unkraut wuchert und nimmt den Originalpflanzen die Nährstoffe weg. Der autonome Roboter Dionysos, benannt nach dem Gott des Weines, ist eine spezialisierte Weiterentwicklung des Traktors und soll eine leistbare und praktische Abhilfe geben. Wir sprechen mit Georg Linsberger, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter bei Josephinum Research und einem der Mitentwickler von Dionysos. Hallo Georg.
Ja, hallo.
Schön, dass du heute da bist. Ich habe viele Fragen zu eurem Traktor, eurer Weiterentwicklung des Traktors. Wie kam euch eigentlich die Idee zu Dionysos und wie kam der Name?
Ja, also die Idee zum Dionysos, die ist eigentlich schon 2017 entstanden. Und zwar, das war ein Treffen zwischen den 3 zuständigen Ministern bzw. Landesräten für Landwirtschaft aus Österreich, Bayern und Südtirol. Die waren oder sind gerne Weintrinker und ein großes Thema war der hohe Pestizideinsatz im Wein- und Obstgärten. Und da hat sich halt nachher die Frage aufgedacht, ob es nicht Möglichkeiten gäbe, diesen hohen Einsatz von Pestiziden zu reduzieren. Es gibt ja 2 Möglichkeiten, entweder um das Beikraut zu regulieren, entweder mit Hilfe von Pestiziden oder eben mechanisch. Mechanisch ist halt sehr aufwendig. Und da hat sich halt nachher die Frage aufgedacht, ja, wäre es nicht möglich, dass man diese mechanische Beikrautregulierung mit Hilfe von autonomen Technologien verwirklicht. Und so ist nachher die Idee entstanden, dass man da einen Roboter entwickelt, der genau das macht. Also das heißt, der was auf Basis von mechanischen Beikrautregulierungsmöglichkeiten oder Methoden autonom durch den Weingarten bzw. Obstgarten fährt.
Dieses Wort, das du da benutzt, Beikrautregelung.
Regulierung?
Regulierung, das musst du mir erklären, bitte.
Ja, das ist quasi auf gut Deutsch Unkraut.
Okay, also ein Unkrautvernichter quasi.
Genau, und man will das Unkraut, also Unkraut, das ist kein schönes Wort. Es ist ja nicht alles, was da jetzt wächst, ist ja nicht unbedingt schlecht. Es ist ja sogar gut, wenn da eine gewisse Ausgewogenheit herrscht. Aber es soll natürlich, der Bewuchs soll nicht Oberhand nehmen, weil natürlich das dann einen Einfluss auf die Nährstoffe oder weniger Nährstoffe für die Kulturpflanzen so, zur Verfügung stehen. Und unser Ansatz ist eigentlich der, dass man sagt, okay, wir haben einen Roboter, kann man sich vorstellen, wie einen Mähroboter aus dem Garten, und der mäht einfach den Zwischenbereich zwischen zwei Weinstöcken zum Beispiel, mäht er einfach ab. Und somit wird der Bewuchs kurz gehalten und es stehen die Nährstoffe hauptsächlich der Kulturpflanze zur Verfügung. Und das nennt man halt Beigradregulierung.
Okay, und so ist quasi die Idee geboren. Und dann ging es an die Umsetzung.
Genau, dann ging es eigentlich nicht gleich. Also wir haben dann noch eine Projektmöglichkeit gesucht. Also wir sind ja im Josephinum Research, wir sind eine Forschungseinrichtung. Das heißt, wir sind Drittmittel finanziert. Das heißt, wir haben dann geschaut, wo gibt es Fördermöglichkeiten. Und haben dann eigentlich dadurch, das war unser großer Vorteil, dass er das von den zuständigen Ministerien oder Ministern ausgegangen ist, haben wir dann die Möglichkeit gehabt, dass wir das direkt über das Landwirtschaftsministerium umsetzen. Das heißt, wir haben auch Fördermittel bekommen und offiziell gestartet ist nochmal das ganze Projekt 2019.
Und wie hat sich die Forschung gestaltet? Also wie, ja, erzähl uns mal das und dann genauer, wie der eigentlich aussieht, weil das ist auch sehr lustig, finde ich.
Genau. Also Forschung, man muss dazu sagen, wir sind jetzt nicht Grundlagenforschung, es ist eher angewandte Forschung, beziehungsweise ist eine Mischung aus Entwicklung und Forschung.
Das heißt, ihr nehmt die Grundlagen von woanders her, genau, und genau, adaptiert sie für das, was ihr braucht.
Genau. Also wir haben sehr viele Technologien, gibt es ja schon, aber wir haben dann einfach ein neues System oder für so ein Mähsystem haben wir einfach fertige Komponenten genommen und die so adaptiert, dass die genau für unsere Anwendung verwendbar sind. Und das aber alleine ist schon eine große Herausforderung. Eine der größten Herausforderungen war eigentlich das, dass wir gesagt haben, es gibt momentan im Agrarbereich sehr viele Roboterentwicklungen, aber nur sehr wenige schaffen es nachher direkt am Markt. Das hat einerseits den Grund, oder zumindest in Österreich, wir sind ja sehr kleinstrukturierte, oder wir haben eine sehr kleinstrukturierte Landwirtschaft. Da ist halt die Wirtschaftlichkeit ist oft nicht gegeben durch einen Roboter. Das hängt da damit zusammen, dass die Robotersysteme, die es gibt, sehr teuer sind. Die können teilweise sehr viel, aber das ist für so eine kleinstrukturierte Landwirtschaft wie in Österreich teilweise nicht interessant und einfach ist nicht wirtschaftlich.
Es zahlt sich nicht aus einfach.
Genau. Und wir haben dann gesagt, ja, wir wollen genau in die andere Richtung gehen. Wir wollen schauen, dass wir einen Roboter entwickeln, der relativ günstig ist. Also wir haben auch alle Komponenten, die wir verbaut haben, sind auf Low-Level-Ebene. Das heißt, es fängt bei der Recheneinheit an. Wir haben geschaut, dass wir da wirklich so günstig wie möglich gehen können, aber trotzdem nur ein halbwegs gutes Ergebnis zusammenbringen. Und das ist eigentlich die große Herausforderung oder die große Challenge, weil wir haben, wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Recheneinheit bleiben, wir haben so einen, kennt vielleicht jeder, einen Raspberry verwendet. Ist ein ganz kleiner Entwicklungscomputer um 70, 80 Euro. Da ist halt das Problem, wir können nicht Standard-Algorithmen verwenden, zum Beispiel für die Navigation. Und da war halt die große Herausforderung, dass wir selbst einen eigenen Algorithmus entwickelt haben für die Navigation, der genau auf so einen kleinen Rechner funktioniert, damit wir da eben so wenig wie möglich Ressourcen verbrauchen und natürlich schlussendlich auch mit den Kosten nach unten kommen. Und das haben wir eigentlich bei allen Komponenten so gemacht. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir nur das Nötigste verbauen und da natürlich auch wirklich nur nicht, also da sind wir nie auf High-End gegangen, sondern eher auf der Low-Level-Ebene geblieben.
Das heißt, in Österreich ist die Herausforderung eher auch zu einem Großteil, dass quasi der technologische Fortschritt da wäre, dass es sich einfach nur für den Einzelnen gar nicht lohnt oder leistet, das anzuwenden, weil die Bereiche zu klein sind, die bearbeitet werden würden und dann zahlt sich es gar nicht aus.
Genau, also man muss sich das so vorstellen, ich habe zum Beispiel ein Robotersystem, das braucht für die Bearbeitung von einem normalen Feld 2 Stunden. Mein Traktor würde aber herkömmlich jetzt auch nur 2 Stunden benötigen. Jetzt ist so, der Landwirt kann zwar den Roboter auf das Feld stellen, dann kann er zwar heimfahren, der Roboter fährt dann 2 Stunden, aber der Landwirt muss er dann schon, hat er dann nicht 2 Stunden quasi, wo er was anders machen kann, sondern muss er dann schon vorzeitig wieder auf das Feld fahren. Und dann ist die nächste Herausforderung, wenn der Roboter fertig ist mit dem einen Feld, muss ja der Roboter irgendwie auf das nächste Feld kommen. Wenn jetzt eine gewisse Distanz dazwischen ist, dann muss der Roboter verladen werden, muss dann zum nächsten Feld gefahren werden, da wieder abgeladen werden und dann kann er da wieder seine Tätigkeit durchführen. Und genau das ist das große Problem. Ein Roboter macht nur dann Sinn, wenn ich mir auch Personenstunden oder Personenstunden, Arbeitsstunden einspare. Und das ist halt bei so kleinstrukturierten Flächen ist es teilweise nicht gegeben. Das heißt, ich habe einen Roboter, der kostet 150.000 Euro aufwärts. Ein Traktor kostet auch nicht mehr. Und dann muss ich aber trotzdem nur immer beim Roboter.
Das muss ich zuerst mal reinspielen, ja.
Genau. Genau. Und deswegen bringt sie das eigentlich rein, also so ein vollautonomes System, nur in gewissen Bereichen bringt es was. Also es gibt zum Beispiel Gemüsebau, wo man halt einen hohen Deckungsbeitrag oder so hat. Da bringen Robotersysteme was, aber jetzt in der klassischen Landwirtschaft sind wir schon noch weit entfernt.
Reden wir mal kurz noch konkret über Dionysos. Wie schaut der denn aus? Beschreib uns den mal.
Schaut eigentlich ist ganz ein einfaches Fahrzeug. Also wir haben zwei Raupenlaufwerke links und rechts. Und seitlich befindet sich auf der rechten Seite befindet sich ein Arm. Da ist nachher das Mähwerkzeug montiert. Und das Ganze funktioniert so, der Roboter fährt parallel zur Pflanzreihe und der seitliche Mäharm oder Werkzeugarm, wie auch immer man das nennt, ist in den Zwischenstockbereich. Sobald zum Beispiel die Weinrebe kommt, klappt der Arm nach hinten, also er weicht im Weinstock aus.
Also der ist hochsensorisch, weil das ist ja laufend, ne? Der muss ja dann...
Nein, das geht alles mechanisch. Da haben wir auch wieder drauf geschaut, dass man, hätte es natürlich auch gegeben, dass man das elektronisch und mit Sensoren umsetzt, aber da hat man wieder hohe Technologie verbaut. Und der Landwirt in Österreich oder generell hat es gerne, wenn da irgendwas ist, dass er selber das reparieren kann. Sobald wir da sehr viel Elektronik verbauen, kann er da nichts mehr selber machen. Deswegen haben wir das komplett mechanisch ausgeführt. Also wenn da ein bisschen was ist, dann kann er das auch selber reparieren. Das heißt, wir haben da einen Federmechanismus, der Arm weicht aus. Also er fährt auf Anschlag mit dem Weinstock. Wir haben da natürlich Schutzvorrichtung, dass da keine Verletzung kommt. Er klappt nach hinten und sobald der Weinstock wieder vorbei ist, schwenkt der Arm wieder aus.
Was ist denn das Anstrengende beim Arbeiten mit Wein?
Zum Beispiel eben die Beigradregulierung im Zwischenstockbereich, wenn man das...
Was mit Pestizidmittel zu tun hat, gell?
Das ist das eine, aber die Ausbringung geht relativ schnell. Man fährt da durch, das geht relativ schnell, aber natürlich mit dem Nachteil, dass man immer einer gewissen Chemie ausgesetzt ist. Ob das so gut ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, bezweifle ich aber. Deswegen war das auch ein großes Interesse von mir, dass man da eben was in Richtung mechanischer Regulierung macht. Und wenn man das eben, wie man es bis jetzt gemacht hat oder wie es bis jetzt eh noch gibt, dass man das mechanisch umsetzt, das kann man sich so vorstellen, man sitzt am Traktor oben, hat da einen seitlichen Arm, aber es ist halt sehr anstrengend, weil ich fahre sehr knapp an der Pflanzreihe, also bei der Pflanzreihe. Das heißt, ich muss hochkonzentriert fahren, damit es zu keiner Verletzung an der Kulturpflanze kommt. Das ist eine sehr monotone Arbeit. Also alle Weinbauern haben uns eigentlich gesagt, ja, wenn man das einmal 2 Stunden macht, nach 2 Stunden ist einfach die Konzentration nicht mehr so da. Und wenn man, also es ist einfach, weil man halt so konzentriert fahren muss, man fährt ja auch mit einer gewissen Geschwindigkeit, weil man das ja auch in einer gewissen Zeit erledigen will.
Es geht auch oft sehr, sehr steil bergauf, bergab.
Genau, das ist das Nächste. Man hat dann ein gewisses, vor allem in Steillagen, ein gewisses Unfallrisiko. Und da ist dann auch das Feedback von den Weinbauern gekommen, ja, genau für sowas, weil es eben so eine einfache Tätigkeit ist. Aber doch eine sehr anstrengende Tätigkeit. Wäre es ja super, wenn es da irgendein System geben würde. Das muss gar nicht viel können, sondern der soll mähen im Zwischenstockbereich und das dafür autonom.
Wie viel kostet der denn? Wenn ich ihn jetzt sagen würde, ich würde ihn jetzt gern kaufen.
Er ist ja noch nicht, es gibt ihn ja noch nicht in Serie. Aber so, wir haben angedacht, so im Bereich zwischen 25.000 und 30.000. Hört sich auch noch immer viel an, aber.
Ja, aber ist schon erschwinglich. Also.
Genau, genau.
Oder
genau.
Das zahlt sich dann schon aus.
Genau, wir haben dann auch eine Wirtschaftlichkeitsanalyse durchgeführt und das würde sich auszahlen. Und das ist ja so eine Summe, also bis 30.000 Euro haben uns auch die Landwirte gesagt, okay, das ist durchaus umsetzbar. Alles, was darüber hinausgeht, dann muss man sich das schon sehr genau überlegen. Und man muss auch dazu sagen, wir sind halt wir haben da kein Massenprodukt. Wir sind da, das ist halt immer, wird immer eine Kleinserie bleiben. Selbst wenn man jetzt sagt, man spannt das über den ganzen Erdball, es ist jetzt nicht vergleichbar mit Systemen, mit einem Auto zum Beispiel.
Das heißt, der Plan ist schon, dass ihr in Serie geht damit. Und habt ihr euch überlegt, wie groß wäre denn da so der Markt in Österreich?
Zur Serienproduktion. Wir sind gerade dabei, haben eigentlich vor 1,5 Wochen ein Spin-off gegründet mit einem Partnerbetrieb, der was auch als Partner in dem Projekt dabei war. Das heißt, wir haben das jetzt ausgegründet. Und der Plan ist ja, dass man da jetzt in 2 bis 3 Jahren in Richtung Vorserie mal geht. Es ist schon noch sehr viel Arbeit, steckt da drinnen, zum Beispiel die ganze Sicherheitstechnik, alles was braucht, das haben wir jetzt noch gar nicht berücksichtigt. Ja, und der Markt ist schon gegeben, aber wir reden da von einer Stückzahl jetzt rein in Österreich pro Jahr, sage jetzt einmal von, am Anfang werden das sein 20 bis 30 Stück. Also man muss dann schon relativ schnell schauen, dass man da auch zumindest in Richtung Dachregion kommt, damit sich das dann auch wirklich aussah.
Ja, Und in Länder, wo halt der Weinbau, also auch vielleicht dann Frankreich oder so.
Genau. Dann hat man natürlich dann auch, wird sich das relativ schnell, oder das hofft man zumindest, wird die Stückzahl nach oben gehen. Aber so jetzt rein für Österreich, und das ist jetzt einmal der Einstieg, reden wir da von 20 bis 30 Stück pro Jahr.
Ist langfristig auch angedacht, dass man Dionysos einsetzen kann zur Ernte, zur Weintraubenernte, zur Obsternte?
Wir haben ja die komplette Plattform selbst entwickelt, weil es für uns einfach ist, es gibt zwar Raupenlaufwerke, das gibt es alles fertig auch, aber da hätten wir einfach zu viel adaptieren müssen, und auch von den Kosten her haben wir gesagt, okay, wir entwickeln das selbst und sind dann eigentlich bei der Entwicklung draufgekommen, ja, eigentlich würde die Plattform auch für andere Sachen verwenden können. Und wir haben jetzt, und da haben wir auch den Preis, den Ritzerpreis im Vorjahr erhalten vom Land Niederösterreich, wir haben eine Follow-Me-Funktion integriert.
Das heißt,
der Roboter kennt automatisch die Person, die vor ihm geht, und folgt dieser Person.
Wie ein Hund.
Ja, genau. Und da kann man den Roboter zum Beispiel einsetzen für Pflegearbeiten im Weingarten oder Wartungsarbeiten. Also man hat ja erstens einmal, gibt es den generell an der Kulturpflanze, den Rebenschnitt oder wie man da sagt, gibt es da ja. Oder auch man hat ja da Seilverspannungen, damit die Reben eben schön gerade nach oben wachsen. Und da muss man auch von Zeit zu Zeit die Seile austauschen oder die Spannvorrichtungen. Und da kann man sagen, okay, man nimmt den Roboter als Assistenzsystem, wo Werkzeug transportiert wird, wo eben verschiedene, generell, ja, wie sagt man da, Drähte und was auch immer, was man im Weingarten alles braucht, transportiert wird, damit damit das der Landwirt nicht händisch transportieren muss. Oder wie das jetzt macht, er macht es mit dem Traktor, und er fährt dann immer nur 2 Meter, nach 2 Meter muss er wieder runterklettern, macht dann irgendwas, steigt wieder am Traktor auf, fährt die nächsten 2 Meter, und da wäre halt so ein System. Da gibt es noch, also die Weinbauern haben dann eh die eigenen Weinbautraktoren, die schmaler gebaut sind. Aber trotzdem, das immer wieder runterklettern, raufklettern, und so kann der autonom verfolgen. Sobald ich stehen bleibe oder sobald der Landwirt stehen bleibt, bleibt der Roboter stehen, fährt auf den definierten Abstand, und dann kann ich da meine Arbeit vollrichten. Und natürlich auch Richtung Ernte für den Abtransport der Trauben. Also das macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich nur händisch lesen tue.
Ja, aber man gibt es ihm quasi, man lädt es ihm auf.
Genau. Und er fährt dann, das ist zwar nur ein bisschen eine Zukunftsvision, aber er fährt dann autonom zu einer Sammelstelle. Da werden die Kisten runtergenommen, und dann fährt er wieder zum Lesepersonal. Im landwirtschaftlichen Bereich hat sich da bis jetzt sehr wenig getan. Liegt da daran, dass im Vergleich zu anderen Branchen der landwirtschaftliche Sektor doch eher klein ist. Also neue Technologien werden nicht als erstes in der Landwirtschaft eingesetzt, sondern kommen eher in Bereichen wie Automotiv, Industrie zum Einsatz, weil da halt natürlich das große Geld zum Holen ist. Und erst mit ziemlicher Verspätung dringen diese Technologien erst in die Landwirtschaft. Und deswegen ist da gerade auch sehr viel Potenzial da, was auch immer mehr Firmen erkennen, die was eigentlich gar nicht aus dem landwirtschaftlichen Sektor kommen, aber die sehen, okay, da ist Potenzial da, da könnte man was umsetzen. Es tut sich da gerade relativ viel.
Bleiben wir kurz beim Agrarbereich. Wir haben am Anfang die Geschichte über den Traktor gehört, die Erfindung des Traktors und seinen Siegeszug rund um die Welt, und jetzt ja auch darüber geredet, wie differenzierter das langsam wird. Wie stellst du dir denn die Zukunft der Agrartechnologie vor, oder was glaubst du denn, wo stehen wir in 20, 30, 40 Jahren?
Ja, ist eine gute Frage. Es gibt ja da einige Prognosen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt in 10 bis 20 Jahren, wird es jetzt nicht so sein, dass nur mehr Roboter auf den Feldern fahren. Es werden vereinzelt Roboter fahren, in Spezialkulturen. Da muss man aber auch ein bisschen differenzieren. Natürlich in Ländern, die riesige Flächen haben, wird eher der Roboter fahren, als wir bei uns in Österreich.
Ich meine, die Felder in den USA sind so groß wie ein Bundesland bei uns.
Genau, die haben ganz andere Herausforderungen und auch Bedingungen, und da zahlt sich halt so ein Roboter wesentlich schneller aus als wie bei uns. Also das heißt, da den klassischen Traktor, den wird man auch nur in 50 Jahren sehen. Was sich aber ändern wird, ist, es werden sehr viele Arbeits- oder Tätigkeiten teilautomatisiert. Das heißt zum Beispiel, Traktoren, das gibt es ja heute schon, können selbstständig lenken. Das heißt, es sitzt zwar der Fahrer oben, aber man gibt ihm die Spuren vorn, der kann dann via GPS selbstständig am Feld fahren. Das heißt, der Fahrer übernimmt dann ganz andere Tätigkeiten. Er schaut auf die Arbeitsqualität von der Maschine, die hinten dran hängt, kann sich halt auf andere Sachen konzentrieren, weil der Traktor fährt dann immer gleichbleibend, mit gleichbleibender Genauigkeit den Spuren entlang. Oder der Landwirt muss den Traktor zwar selbstständig lenken, aber die Maschine, was hinten dran hängt, macht alles autonom. Also in Da wird sie sehr viel tun, also dass die einzelnen Arbeitsprozesse automatisiert werden. Und natürlich in Richtung Digitalisierung ist ja ein großes Schlagwort momentan, auch in der Landwirtschaft. Da wird sie natürlich sehr viel tun. Also es wird sehr viele digitale Entscheidungshilfen für den Landwirten in Zukunft geben. Aufgrund von großen Datenmengen, was man von Satelliten bekommt, was man Maschinendaten, immer mehr Maschinen werden mit Sensoren ausgestattet. Da kriegt man einfach so viele Informationen und dann natürlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz kriegt man da einfach Entscheidungshilfen, die was bis heute nicht gegeben hat. Das sei, kleines Beispiel ist da zum Beispiel bei der Ernte, wann ist der optimale Zeitpunkt, dass ich das Saatgut ausbringe? Oder bei der Düngung, man geht ja weg von Düngemitteln, dass man jetzt, bis jetzt ist es so, man hat eine Fläche und da wird über die gesamte Fläche die gleiche Düngemenge ausgebracht. Beziehungsweise der Landwirt hat ein bisschen ein Gefühl, kennt seine Fläche und ändert das individuell nachher. Das wird es in Zukunft ändern, sondern man kann das, weil ein Feld ist ja nie homogen, das ist ja immer inhomogen. Das heißt, die Düngemenge wird genau angepasst. Es wird dann in Sektionen eingeteilt und es gibt dann auf einem Feld Bereiche, da braucht man kaum eine Düngemenge, weil es nichts bringt. Und dann gibt es Bereiche, da braucht man sehr viel. Und das funktioniert nur mit Hilfe von Daten, zum Beispiel Satellitendaten und eben digitalen Hilfsmitteln.
Das heißt, man wird viel spezialisierter vorgehen können, viel differenzierter.
Genau. Man hat einfach aufgrund der großen Datenmenge, was man eigentlich jetzt schon bekommt, wo man eigentlich noch gar nicht weiß, was man mit den Daten machen kann. Also es gibt Satelliten, da gibt es Bilderaufnahmen von einem Feld in einer Auflösung von einmal einem Meter, wo man Informationen über den Zustand des Feldes bekommt. In einer Auflösung von einmal einem Meter. Die sind frei zugänglich.
Mhm. Aber du meinst, wir wissen noch nicht genau, was man damit tun soll.
Genau, man weiß teilweise schon. Das ist auch bei uns im Josefinum Research ein großes Forschungsthema. Und natürlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ist da sicher Riesenpotenzial da, um da gewisse Arbeitsprozesse massiv zu vereinfachen. Also das wird sicher kommen. Das wird uns sicher in den nächsten 10, 20 Jahren wird das Standard sein, dass man digitale Helfer hat. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass man nur mehr Roboter fahren sieht. Also der klassische Traktor, die klassischen Tätigkeiten, die wird's nach wie vor geben, nur eben vereinfacht mit Unterstützung, mit Assistenzsystemen in Form von digitalen Lösungen.
Lieber Georg, danke für das spannende Gespräch.
Ja, ich sag danke für die Einladung.
Das war Gestern, Heute, Morgen, ein Podcast der Innovator Sessions und Lookout, dem Wirtschaftsmedium der WKÖ. Spannende Stories aus Bereichen wie Wirtschaft und Technologie findest du auf lookout.tv. Ideen für eine bessere Zukunft gibt's auf redbulletininnovator.com. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.